Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hatte neulich eine Situation auf dem Reitplatz, da sagte die Reitschülerin zu mir, auch Wiedereinsteigerin, du Annika, erklär mir doch nochmal, wie wende ich richtig ab? Und dann dachte ich mir, was für eine Frage, weil eigentlich, wenn man doch jetzt regelmäßig reitet, sollte einem das geläufig sein. Das ist ja eigentlich so das Erste, was man lernt, wenn man reiten lernt, sag ich mal. Wie sag ich mal so schön, Gasbremse, Lenkung. Und dann ist mir bewusst geworden, auch nochmal wieder, dass vieles nicht selbstverständlich ist, also dass in vielen Reitschulen sowas nicht gelehrt wird. Ich weiß nicht, ob die Reitschüler da einfach nur aufs Pferd gesetzt werden und gesagt wird, hier, mach mal, zieh mal am Zügel. Also das finde ich sowieso ganz krass, dass ich ganz, ganz viele Wiedereinsteiger habe, die lenken alle nur über den Zügel, immer schön links rumgeruppt oder rechts rumgeruppt und dann, wie ist es früher so schön, im Ruck im Morsch und steht der Gaul. Das finde ich echt sehr schade, dass da ganz, ganz wenig Basisarbeit betrieben wird und auch anscheinend ja ganz wenig erklärt wird. Das ist ja aber ganz, ganz wichtig. Und ja, im ersten Moment war ich ein bisschen verdutzt und dann habe ich ihr gesagt, ja klar, kann ich machen, ist ja kein Problem. Und dann sagte sie sowas wie, ach guck mal, ich dachte immer, man müsste sich in dem Moment, wo ich nach innen möchte, nach außen lehnen mit dem Gewicht. Und ich dann so, nee, weil Reiten ist ja analog Laufen. Also ihr müsst euch immer vorstellen, wenn wir auf dem Pferd sitzen, ist es ungefähr genau das Gleiche, wie wenn wir auf dem Boden ohne Pferd laufen würden. Da kann man sich eigentlich schon wahnsinnig viel daherleiten, finde ich. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr steht auf dem Boden und ihr möchtet links herum eine Wendung laufen, einen kleinen Kreis oder einen Zirkel. Dann benutze ich ja per se als Mensch, wenn ich jetzt nur auf dem Boden laufe, schon meinen Kopf. Ich gucke in die Richtung, weil ich möchte auch nirgendwo gegenlaufen. Dann drehe ich ja schon automatisch so ein bisschen meinen Oberkörper ein, drehe meine innere Schulter nach hinten, die äußere Schulter kommt vor. In dem Moment rotiert auch mein Becken, das ist ganz wichtig. Ne? Wenn ihr mit dem Becken gerade bleibt, dann können wir auch keine Wendung einleiten. Und in dem Moment belastet ja so ein ganz kleines bisschen mein linker Fuß etwas mehr und beschreibt ja auch einen etwas kleineren Radius als mein rechter Fuß. So, jetzt ist die große Gretchenfrage, wie übertragen wir das aufs Pferd? Ganz einfach. Stellt euch auf dem Pferd vor, wenn ihr auf dem Pferd sitzt, ihr lauft auf dem Fußboden gerade diese Linkswendung oder diese Rechtswendung. Also, dass ihr wirklich auch auf dem Pferd im Steigbügel so ganz minimal den Steigbügel innen das Gewicht belastet, dass ihr im Oberkörper rotiert, dass ihr im Becken rotiert, dass wir auf dem linken Sitzbeinhöcker oder auf dem rechten, je nachdem, also immer einseitig mehr Gewicht drauf haben als auf dem anderen. Und in dem Moment, wo wir die Wendung einleiten, ich sage jetzt mal linke Hand nach links, würden wir ja automatisch schon, weil das ja quasi unser Körper ja auch schon vorgibt, unseren inneren Zügel ganz leicht mit annehmen, um innen so ein bisschen mehr auch die Stellung vom Pferd zu holen und gleichzeitig sie mit dem äußeren Zügel etwas zulassen. Eigentlich ist das, wenn wir uns das jetzt mal anatomisch betrachten, das völlig Normalste überhaupt. In dem Moment, wo ich meine Hände beide nebeneinander stehen habe und ich nur meine Schulter nach links drehe, merkt ihr schon, dass man die linke Hand automatisch so ein ganz kleines bisschen nach hinten nimmt, während die rechte ein ganz kleines bisschen vorkommt. Und genauso würde es auf der anderen Seite auch laufen. Also das ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Natürlich gibt es die einen oder anderen Fehler, beziehungsweise auch manchmal die Pferde, die das dann in dem Moment vielleicht nicht ganz klar verstehen, weil der Reiter nicht ganz klar die Hilfe kommuniziert hat. Aber grundsätzlich ist das so, erstmal und gar nicht großartig viel schwerer. In erster Linie lernt ja das Pferd oder der Reiter, dass wir quasi, wenn wir uns mit auf den inneren Gesäßhöcker oder Gesäßknochen belasten, dass es dann dem Gewicht folgen soll, in die Richtung. Wenn wir jetzt aber irgendwann mal in Seitengänge gehen, zumindest in so ein seitliches Verschieben, so ein Übertreten lassen, einen Schenkel weichen, dann ist es tatsächlich so, dass es dann für die Reiter manchmal auch ein bisschen widersprüchlich, dann muss das Pferd lernen, nämlich unserem Gewicht zu weichen und nicht mehr unserem Gewicht zu folgen. Das Gewicht folgen tun wir später dann wieder, wenn wir ins Traver oder in die Traversale gehen. Dann sitzen wir wieder so, dass wir auch dem Gewicht folgen oder dass das Pferd dem Gewicht folgen soll. So, und das Gewicht folgen tut halt das Pferd rein theoretisch halt auch in jeder Wendung. Und da ist zum Beispiel halt auch so ein Thema, was ich arbeite ja immer total gerne mit ganz viel inneren Bildern und man spricht ja auch immer vom Big Picture. Und da sage ich in den Wendungen halt auch immer ganz häufig, ja, stellt euch vor, das ist wie beim Fahrrad, wenn man den Lenker einschlägt, musst du ja auch mitgehen. Und da ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass in dem Moment, wo wir Wendungen reiten, gerade engere Wendungen, verlieren wir ganz häufig an Geschwindigkeit. Wendung frisst Geschwindigkeit, was auch ein riesengroßer Vorteil ist. Nämlich, wenn ihr mal wirklich tatsächlich auf einem Pferd sitzt, was mal ein bisschen ja, fleißiger ist, eiliger ist, vielleicht auch beim Springen mal so ein bisschen Spaß an der Freude hat und ihr das Pferd vielleicht nicht ganz so reguliert bekommt, dann kann man immer abwenden zu einer engen Volte. Da sprechen wir immer von 8 bis 10 Meter, so ungefähr bei einer Volte. Und das reicht schon vollkommen aus, um das Tempo da einfach so ein bisschen ja, zurückzunehmen und zu regulieren. Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel in der ganz normalen Dressurarbeit sind oder halt beim Springen ganz normal unser Pferd wirklich unter Kontrolle haben, muss man halt immer denken, eine Wendung Fristgeschwindigkeit heißt also, ich muss vor einer engen Wendung immer einmal so ein ganz kleines bisschen nachtreiben. So, und dann haben wir sofort die Überleitung zum Treiben. Treiben kann man immer aktiv und passiv. Aktives Treiben ist halt wirklich, ich gebe ganz bewusst von mir aus einen Impuls und das Pferd soll auf diesen Impuls reagieren. Und da ist mir zum Beispiel halt auch ganz wichtig, dass es halt nur wirklich einmal ein Impuls ist und kein dauerhaftes Gebuffe. Das sehe ich leider Gottes tatsächlich wirklich noch ziemlich häufig, wenn die Wiedereinsteiger hier hinkommen. Und ich habe das früher gesehen, ganz viel bei den Kindern. Die Kinder können ja zum Teil halt, das ist ja auch nicht böse gemeint, aber die können das zum Teil halt einfach alles noch nicht so richtig umsetzen. Aber die sehen halt auch tatsächlich wirklich, manchmal in diversen Kindersendungen, wie halt wirklich mit den Zügeln dann entweder ja gemacht wird oder dann ja auch permanent vorwärts geschnalzt wird, damit die Pferde vorwärts gehen oder halt die ganze Zeit immer schön seitlich in den Bauch rechts und links gleichzeitig reingebufft wird, damit das Pferd irgendwie vorwärts läuft. So, aber was passiert, wenn ich halt dauerhaft treibe? Das Pferd stumpft halt irgendwann ab. Und wenn das Pferd abstumpft, dann reagiert es halt irgendwann nicht mehr auf feine Hilfen. Dann muss man halt einfach gröber sein. Oder dann ist halt auch ganz häufig das Problem, in dem Moment, wo man dauerhaft bufft, wird man halt auch wieder im Becken und in der Hüfte fest. Und dadurch fängt man ganz häufig an, das Pferd anzuschieben. Und dann wiederum ist tatsächlich das Problem, wenn ihr schiebt, blockiert ihr euer Pferd, dann bringt ihr das Pferd nämlich aus dem Gleichgewicht und aus dem Takt. Und in dem Moment sagt das Pferd sich, wenn du da oben drauf nicht vernünftig losgelassen sitzt, wie soll ich denn laufen? Du denkst dir, wieso läuft denn mein Pferd nicht vorwärts? Und dann ist das so eine ewige Spirale, wo das Pferd einfach überhaupt gar nichts dafür kann, weil der Reiter halt blockiert. Und deswegen bin ich halt auch ein ganz großer Freund von diesem Klingeln, Klopfen, Tür eintreten, dass wir wirklich maximal dreimal treiben. Und dann folgt halt in dem Moment die Konsequenz, entweder einen stärkeren Impuls oder vielleicht in Verbindung mit einem kleinen Impuls der Gerte, dass die Pferde dann halt einfach wirklich reagieren. Und das lässt die Pferde letzten Endes unterm Strich ja auch einfach fein werden. Müsst ihr euch ja immer überlegen, in der Herde ist das ja genau das Gleiche. Da fragt ja der Herdenchef auch nicht 10-mal nach, könntest du bitte aus dem Weg gehen? Ach, jetzt könntest du bitte auf dem Weg? Jetzt möchte ich da ganz gerne lang. Könntest du bitte auf den? Ach, du gehst da nicht aus dem Weg? Okay, ja, warte. Nee, dann bleibe ich hier stehen und frage so lange, bis du aus dem Weg. Das passiert auch nicht, ja? Also in der Herde ist das auch ganz klar geregelt. Wenn da der Herdenchef seine Rangordnung klargestellt hat, dann geht er in diese Richtung, wo das Pferd steht, wo er gerade lang will und dann weicht dieses Pferd aus. Und das wird vielleicht mal minimal hinterfragt, indem das Pferd kurz stehen bleibt, aber spätestens, wenn er die Ohren anlegt, dann weißt du schon, jetzt muss ich zur Seite gehen. Und im Prinzip ist das halt nichts anderes, also im Prinzip dasselbe. Und der treibende Impuls, wie gesagt, den kann ich aktiv machen, den kann ich passiv machen. Wenn ich jetzt von einer passiven treibenden Hilfe spreche, dann ist das ja tatsächlich schon so, ich brauche ja nur schon, wenn ihr euch mal auf den Boden stellt und ihr geht so ein ganz kleines bisschen hüftbreit mit den Füßen auseinander oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter und ihr tut mal so, als wenn ihr zwischen euch ein Pferd hättet und dann kippt ihr einfach nur euer Becken nach vorne und nach hinten. Dann werdet ihr schon merken, dass alleine diese Bewegung passiv auch unten in der Wade was auslöst. Nämlich da kommt einmal ganz kurz Spannung drauf und einmal Spannung wieder gelöst. Und das ist ja quasi auch schon ein passiver treibender Impuls. Das Pferd spürt das ja, ihr müsst ja immer überlegen, das Pferd spürt auch eine kleine Fliege, wenn es landet, oder eine kleine Mücke. Und dann merkt das Pferd auch, wenn wir einmal ganz kurz unseren Wadenmuskel anspannen. So, und dieses An- und Abspannen, das ist ja tatsächlich halt dann dieser treibende Impuls. Und auch wenn ich jetzt aktiv treibe, mache ich ja auch nicht viel anders als meine Wade anspannen und entspannen. Und das können tatsächlich auch viele Reiter nicht. Da gebe ich immer total gerne den Tipp, dass die Wadenmuskulatur so ein bisschen gestärkt wird, indem man sich einfach auf eine Kante von einer Treppe mit den Fußballen stellt. Man kann sich dabei auch erstmal festhalten, das ist gar nicht das Thema, aber es geht darum, dass wir die Wadenmuskulatur stärken. Und dann wippt ihr einfach immer wieder mit eurer Ferse, mit eurer Hacke nach oben, streckt euch hoch, dass man quasi wie auf die Zehenspitzen kommt. Und dann lasst ihr euch langsam wieder runterfallen, dass man richtig auch die Hacke mal so ein bisschen nach unten in die Tiefe dehnt. Aber, da sind wir zum Beispiel, by the way, auch bei dem Thema, Hacke tief ist zum Beispiel heute gar nicht mehr das riesengroße Thema. Ja, man sollte im Absatz durchfedern. Aber durchfedern heißt nicht, ich drücke meinen Absatz aus dem Sprunggelenk die ganze Zeit nach unten. Ihr müsst immer bedenken, man sagt, wenn ihr den Reiter von der Seite betrachtet, dann sollte man zu jeder Zeit dem Reiter das Pferd klauen können und der steht trotzdem im Gleichgewicht auf dem Boden. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr drückt die Hacke richtig tief und ich würde euch das Pferd klauen, würdet ihr nach hinten umfallen. Und genau dasselbe passiert auch auf dem Pferd. In dem Moment, wo ihr die Hacke richtig tief drückt, drückt ihr manchmal, also meistens ist es tatsächlich wirklich so, dass die Reiter, die das machen, dann so ein ganz kleines bisschen zu viel den Fuß nach vorne auch drücken und dadurch plumpsen die automatisch beim Leichtraben hinten wieder in den Sattel zurück. Das ist zum Beispiel halt, manchmal habe ich das, dann kommen Leute zu einer Sitzschulung hierhin und dann gucke ich mir die an, dann sehe ich, dass die nicht ganz im Gleichgewicht sitzen und dann frage ich die, hast du manchmal das Gefühl, dass du, wenn du dich reinsetzt, dass dir der Sattel schon wieder entgegenkommt und dass das dann immer so Geräusche macht. Kennt ihr das, wenn man dann sich so reinsetzt, dass man immer das Gefühl hat, so, das macht dann mal uff, uff, uff. Und das ist tatsächlich wirklich ein Zeichen davon, dass der Reiter einfach langsamer wieder einsitzt, als das Pferd schon wieder die Vorwärtsbewegung macht. Heißt also, er sitzt nicht ganz im Takt und nicht ganz in seinem eigenen Gleichgewicht, weil er fällt dann auch ganz häufig wieder nach hinten. Und da gibt es dann auch zwei, drei ganz gute Übungen, die man dafür machen kann. Und das ist tatsächlich wirklich einfach auch relativ schnell abstellbar, wenn sich der Reiter wirklich immer wieder vorstellt, er steht auf dem Boden und hat wirklich seinen Fuß eigentlich parallel, ne? Weil wenn ich die Hacke halt auch extrem runterdrücke, bin ich halt auch wieder im Sprunggelenk blockiert und dann kann ich halt nach unten nicht durchfedern und wir sollten ja eigentlich aus dem Knie, aus der Hüfte nach unten durchfedern können. Fällt vielen Reitern tatsächlich wirklich schwer, weil wir haben da immer das Thema bei fast allen Reitern, dass die in der Hüfte einfach nicht richtig locker lassen können, dass die den Hüftbeuger einfach tatsächlich verkürzt haben, dass die einfach auch durch ja, viel sitzende Tätigkeit, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr den ganzen Tag im Büro auf dem Stuhl sitzt und immer eure Beine angewinkelt habt, ja, wie soll der Muskel dann einfach mal in die entgegengesetzte Position kommen, nämlich ins Dehnen, ins Langmachen? Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr dann einmal in der Woche auf dem Pferd sitzt und der Reitlehrer dann sagt, Hacke runter, und du denkst dir, kriegst du aber nicht hin, weil geht auch anatomisch gar nicht und biomechanisch gar nicht, weil das in dem Moment halt einfach schon aus deinem verkürzten Hüftbeuger passiert und dass du es da einfach gar nicht schaffst, dein Bein lang machen zu lassen. Da gibt es auch eine richtig gute Übung für. Das könnt ihr rein theoretisch zum Beispiel jetzt beim Zähneputzen. Ja, dann macht ihr einfach einen Ausfallschritt. Das heißt, ich gehe wirklich einen Schritt nach vorne, mache einen großen Schritt und komme dann einfach mit meinem Knie ganz langsam bis zum Boden und komme wieder hoch. Und das könnt ihr mehrmals im Wechsel machen. Wenn ihr das so 5-mal auf jeder Seite jeden Tag morgens und abends beim Zähneputzen macht, dann habt ihr eure Hüftbeuger auf jeden Fall schon richtig schön durchgestreckt. Und dann kann das unter Umständen sein, dass sich das in der nächsten Reitstunde bemerkbar macht, dass der Trainer dann auf einmal sagt, hey, hast du irgendwas an dir gemacht? Du hast heute deine Absätze ja deutlich besser, dass du die durchfedern kannst. Ne? Oder in dem Fall dann auch ein bisschen tiefer, weil meistens ist es so, dass wenn der Hüftbeuger verkürzt ist, man nämlich dann auch tatsächlich den Absatz relativ hoch zieht. Und dann ganz häufig auch resultierend daraus den Steigbügel verliert. Das ist dann natürlich immer die Quintessenz daraus. Genau. Dann wieder zurück zum Thema, also aktiv-passive treibende Hilfe. Und diese passive und aktive treibende Hilfe, die passiert halt aus dem An- und Entspannen der Wadenmuskulatur. Und das könnt ihr halt immer wunderbar mit genau solchen Übungen halt einfach auch trainieren. Was auch immer eine richtig gute Übung ist, wenn ihr euch auf Balance-Pads stellt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so luftgepolsterte Kissen. Die gibt es auch auf Schaumstoff, ne? Aber ich arbeite bei den Reitern ganz gerne mit diesen luftgefüllten Kissen, weil man da einfach auch so ein bisschen mit der Luft variieren kann. Man kann es mal stärker, mal etwas weniger stark machen. Und dann könnt ihr euch da einbeinig draufstellen, beidbeinig draufstellen. Man kann dann ganz langsam in die Kniebeuge gehen und wieder hochkommen. Und das macht halt schon alles so ein bisschen was auch mit der Balance und auch mit eurer tiefen Muskulatur. Und die sprecht ihr da gleichzeitig dann auch nochmal wieder mit an. Und das sind halt so kleine Übungen, die ich dann den Reitern auch immer mit auf den Weg gebe, dass man da halt einfach so ein ganz kleines, auch im Alltag, ne? Weil ganz häufig höre ich dann immer, ja, ich habe keine Zeit für Ausgleichssport. Na, da sind wir auch wieder bei dem Thema, ne? Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Wenn man Zeit hätte oder wenn man sich die Zeit nehmen würde, so rum, dann hat man sie auch, ja, weil es ist nichts wichtiger als die eigene Gesundheit. Das ist einfach auch so, ne? Und man will das immer alles nicht wahrhaben, aber der größte Störfaktor auf dem Pferd ist ja nun mal einfach auch der Mensch. Und wenn ihr ganz viel an euch arbeitet, dann wird das tatsächlich wirklich besser. Und wir müssen uns ja mal vorstellen, ich meine, wir wollen ja alle keine Olympiareiter werden oder in den großen Sport, sondern wir wollen unser Hobby freizeitmäßig ausführen und es soll dann ja in der Freizeit halt auch einfach Spaß machen. Und dafür muss man einfach ganz kleines bisschen als Reiter an sich selber arbeiten, weil wir auch immer bedenken müssen, wir arbeiten ja einfach ja auch mit einem Tier, was eigentlich nicht zum Tragen gemacht ist, sondern eigentlich zum Ziehen von Lasten. Und wenn wir uns das immer wieder im Kopf behalten, dann müssen wir ja nicht nur darüber reden, dass das Pferd gesund erhaltend geritten wird, sondern wir müssen auch ganz viel an uns gesund erhaltend arbeiten. Und das finde ich einfach noch genauso wichtig, wie dass man halt auf die Gesunderhaltung des Pferdes achtet. Und wenn wir jetzt mal so bei den ganzen Hilfen bleiben, wir hatten vorhin schon Gewichtshilfe, wir hatten die Schenkelhilfe jetzt, dann fehlt noch die Zügelhilfe. Die Zügelhilfe sollte halt wirklich nur eigentlich beim Reiten maximal 5% von allem ausmachen. Ganz häufig erlebe ich Wiedereinsteiger, die kommen zu mir und die sagen, ja, also eine halbe Parade, das ist doch hier so am Zügel. Und ich so, nein, eine halbe Parade ist ein Zusammenspiel aus Gewicht, Schenkel und Zügelhilfe. Das heißt, wenn ich mich in meinem Becken schon nach vorne und nach hinten kippe, wenn ich meinen Bauchnabel schon reinziehe, wenn ich meinen Bauchnabel rausdrücke, dann habe ich schon eine halbe Parade gegeben. Weil auch wenn ich meinen Bauchnabel reinziehe, passiert ja schon ein ganz kleines bisschen was, auch mit meinem Oberkörper, da passiert was mit meiner Wade, hatten wir ja vorhin schon, ne? Dann kann ich meine Hand einfach wirklich ganz leicht einfach nur schließen. Das ist schon eine halbe Parade, ja, wenn ich einfach nur den Zügel etwas aufnehme und so weiter. Und die Zügelhilfe sollte halt tatsächlich wirklich nur 5% aller Hilfen ausmachen. Und das habe ich auch, wenn ich halt zum Beispiel mit Anfängern arbeite, die sagen dann halt ganz häufig, ja, also wenn ich bremsen will, dann ziehe ich ja so am Zügel. Und dann sage ich immer, nein, 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 bremsen tun wir über unsere Gewichtshilfe. Zuallererst ne, kippen wir unser Becken nach hinten, wir ziehen den Bauchnabel ein bisschen rein. Man stellt sich so ein bisschen vor, als wenn man hinten einen Fallschirm am Rücken hätte, der zieht einen so ein ganz kleines bisschen nach hinten, ne, der lässt dich schwerer in den Sattel gleiten, so. Und wenn du das beherzigst, dann tatsächlich kann man zur Not, wenn die Pferde dann nicht durchparieren, immer noch vorne ganz leicht am Zügel kommen. Aber das sollte halt wirklich nur der letzte Schritt sein und gar nicht irgendwie der erste Schritt oder so, ne? Sondern dann gibt es bei den Zügelhilfen, habe ich gerade gesagt, wichtig ist immer, wir tragen unsere Fäuste aufrecht, weil das macht was mit unseren Handgelenken. Die müssen locker sein. Wir haben unseren Zügel immer. Das ist halt auch der Grund, warum wir das machen. Wir haben ja immer diesen Dach, diesen Daumen auf dem Zügel, dass der oben gehalten wird. Und das haben wir aus dem Grunde, damit der Zügel nämlich nicht durchrutschen kann, wenn ich mal einen Augenblick vielleicht mal meine Hand ganz leicht öffne, um den Zügel nachzugeben. Ja? Dann kann ich im nächsten Atemzug halt auch die Faust wieder ganz leicht schließen. Ich kann einfach nur meine Faust ganz leicht einmal minimal nach innen eindrehen. Dann merkt man schon, dass da sofort so ein bisschen Verbindung drauf hat. Dazu habe ich zum Beispiel halt auch, das mache ich auch mit meinen Reitschülern, wenn mal richtig, richtig Shitwetter ist und wir gar nicht reiten können, dann mache ich immer so einen Workshop Reiten besser verstehen. Den biete ich auch außerhalb meiner Reitstunden an. Da machen wir genau sowas, nämlich vom Boden aus. Dass wirklich mal ein anderer Teilnehmer das Gebiss in den Händen hält und der andere Teilnehmer die Zügel in der Hand hat und dann zeige ich denen wirklich, was kommt beim Pferd an, wenn ich nur meine Faust schließe, wenn ich nur meine Hand eindrehe, wenn ich meine Hand ausdrehe, wenn ich ein bisschen den Ellbogen nach hinten mache, aber ganz fein, minimale Bewegungen, wenn ich mich in die Wendung reindrehe, die rechte Schulter zurücknehme und der Zügel so ein bisschen mitgeht. Sag mal jetzt, wenn ich die Rechtswendung mache und ich gehe rechts mit der Schulter so ein bisschen nach hinten, die linke Schulter kommt vor, was kommt im Pferdemaul an? Und ganz viele Reiter sind dann immer so, boah, wow, echt? Das hätte ich gar nicht gedacht, wo ich mir dann denke, für mich ist das logisch. Für mich ist das total, weil ich habe ja nun mal einfach zwischen der Reiterhand und dem Gebiss den Zügel und der überträgt ja meine Impulse nach vorne. Und da bin ich immer echt total erstaunt darüber. Und wenn ich denen dann mal sage, so, und guck mal, und so reitest du, dann packe ich halt einmal zu und dann gibt halt wirklich diese ganz, ja, die wirklich, ich sag jetzt mal, vor 40 Jahren geritten sind oder vor 30 Jahren, wo halt wirklich auch mal gesagt wurde, ja, gib mal vorne eine Parade. Und dann wurde diese Parade aber wirklich im Prinzip ja missbräuchlich verstanden mit, ich riegel rechts und links. Und dann mache ich das mal und dann sagen alle, oh mein Gott, dann habe ich den Pferden ja jahrelang immer total Unrecht getan. Ja, genau. Aber das Problem ist, das kriegen die Reiter halt einfach in keiner regulären Reitschule gezeigt. Weil, warum auch? Wie auch? Also die ganz viele Reitschulen sind ja nun mal einfach auch immer noch leider auf Masse ausgelegt und haben 10 Leute in einer Reitgruppe. Ja, mit 10 Leuten kannst du sowas halt einfach auch nicht machen. Oder sind wir halt auch wieder bei dem Thema, die Kinder sind manchmal gar nicht empfänglich für sowas. Natürlich kann man den Kindern mal zeigen, hier, guck mal, so passiert das im Pferdemaul. Aber ich glaube halt tatsächlich, dass du sowas bei Kindern viel, viel öfter machen müsstest, damit sich das einbrennt, damit die wirklich merken, so wow, so fein und ne, das kommt im Pferdemaul wirklich an. Ich glaube, die sind sich manchmal so dieser Quintessenz nicht ganz so bewusst wie ein Erwachsener. Ne? Die Erwachsenen, da machst du das und die sagen sofort, boah, krass, ich will am liebsten nie wieder was am Gebiss machen. Das Thema Gebiss, das hatte ich auch in einer anderen Folge schon, warum wir mit Gebiss reiten und halt auch nicht gebisslos oder beziehungsweise wo der Unterschied zwischen Gebiss und gebisslos ist und so. Und das ist dann halt auch wieder so dieser Punkt, ne, ein Gebiss ist halt wirklich immer nur so scharf, wie die Reiterhand einwirkt. Und das ist ganz, ganz vielen dann halt erst wirklich bewusst oder auch, wenn ich dann auf so einem, ich habe ja einen Balimo-Hocker, das heißt, der Reiter setzt sich da drauf, das ist so ein wackeliger Hocker, da kann man halt sein Becken nach hinten und nach vorne kippen, nach rechts und nach links und da merkt der Reiter dann halt zum Beispiel auch in Trockenübungen vom Boden aus, wenn ich mein Becken nach hinten kippe, was passiert vorne schon am Zügel? Und ganz viele sind dann so, boah, in dem Moment, wo ich mein Becken nach hinten kippe, kommt ja vorne schon leicht Druck auf den Zügel. Aha, ja. Ne? Und das sind dann halt immer so die Momente, diese Trockenübungen sind enorm wichtig, um einfach das Reiten zu verstehen, um seinen Körper zu fühlen. Weil ich finde immer, man muss etwas sehen, man muss etwas fühlen und dann kann man es erst verstehen und auch umsetzen. Wenn ich selber nie gefühlt habe, wie sich was anfühlt, wie soll ich dann wissen, wie ich es umsetzen kann? Und das finde ich halt immer total wichtig. Also falls auch du irgendwann mal Bock hast, so einen Workshop mitzumachen, dann guck gerne in meine Kursangebote rein. Wir haben jetzt tatsächlich im Juni auch nochmal wieder so einen Workshop. Und da sind so unglaublich viele Aha-Momente. Vor allem halt wirklich auch, wenn man gewillt ist, an seinem Sitz zu arbeiten. Und da einfach, ja, ganz viele kleine Stellschrauben, das ist manchmal noch nichts mal Großes, ne? Viele denken immer, so ein Sitzschulungsguru und dann muss ich die und die Übungen machen und am besten noch zu Hause regelmäßig und hast du nicht gesehen. Ja, natürlich, ne? Also wenn wir Sitzschulungen hier machen vor Ort, ist es schon sinnvoll, wenn der Reiter zu Hause die Übungen regelmäßig wiederholt, weil nur durch Regelmäßigkeit wird sowas besser. Ihr kennt das selber, ihr fangt mit Sport an, ja, ihr geht joggen, die ersten 10 Mal joggen, denkt man sich, Alter, nach 3 Minuten brauche ich ein Sauerstoffzelt, nach 5 Minuten kollabiert meine Lunge, nach 10 Minuten sind meine Waden total angespannt und hart und man hat das Gefühl, die Beine fühlen sich wie Steine an. Und wenn man das aber regelmäßig macht, dann hat man das nicht mehr, ja, und das ist ja mit allem so. Aber es sind halt ja auch immer die Sachen, wie viel mache ich halt, ne? Also es gibt kleine Übungen, die du wirklich mega gut in den Alltag integrieren kannst, die halt nicht viel Zeitaufwand sind. Man muss sich halt einfach nur Routinen schaffen. Und wenn du diese Routinen schaffst, dann ist das alles auch gar kein Hexenwerk mehr. Aber ihr werdet merken, dass das dann tatsächlich wirklich auch sich reiterlich verbessert. Zusätzlich dazu, was wir natürlich auch in unserem Körper haben, ich hatte neulich auch eine Folge mit der lieben Gloria von der Dilbert Therapy, sind natürlich unsere myofaszialen Leitbahnen, die nicht nur beim Reiter vorkommen, sondern auch im Pferd vorkommen. Und diese, das sind, müsst ihr euch vorstellen, so Energieflüsse durch den Körper, ja, die halt einfach auch irgendwo blockiert sein können, weil da irgendwelche Altlasten, irgendwelche Traumata drin sitzen und in dem Moment halt einfach diese ganzen Muskelketten und sowas nicht richtig laufen lassen. Und in dem Moment, wo da irgendwas blockiert ist, könnt ihr noch so viel Sitzschulung machen, das funktioniert halt einfach nicht. Aus dem Grunde habe ich jetzt zum Beispiel halt tatsächlich auch mit der Ausbildung zusätzlich noch angefangen, um euch da tatsächlich noch individueller halt einfach auch schulen können und sagen können, guck mal, du kannst noch so viel deine Hüftbeuger üben und durchstrecken, aber wenn die und die Gliederkette halt einfach blockiert ist und da nichts geht und wir da einmal so ein bisschen den Triggerpunkt setzen müssen, dass wir das lösen und danach funktioniert das wieder, ist es halt auch nochmal wieder viel einfacher, irgendwelche Sitzschulungsübungen halt auch zu Hause durchzuführen oder dann halt auch auf dem Pferd auf einmal wieder viel harmonischer zum Sitzen zu kommen. Und das ist ja eigentlich der Ziel von jedem Reiter, dass wir auch, wenn wir es in der Freizeitreiterei betreiben, einfach eine Grundharmonie haben, dass es sich leicht anfühlen soll, dass wir Spaß haben, dass das Pferd Spaß hat, ganz wichtiger Punkt, ja, und dass wir immer im Hinterkopf haben, dass wir genauso wie das Pferd auch uns gesund erhalten müssen, damit wir halt ganz lange was von uns und unserer Gesundheit haben und auch von der Gesundheit vom Pferd. Und mit diesen Worten würde ich tatsächlich diese Podcast-Folge schließen. Ich würde euch nochmal eine Podcast-Folge machen zu ganz vielen Sitzübungen, Sitzschulungssachen. Die kommt auf jeden Fall auch noch raus, damit man einfach auch nochmal viel mehr Bilder im Kopf hat, ne? Auch wenn man halt so auf dem Pferd sitzt, was man da halt immer so schön machen kann, damit man weiß, dass es halt einfach, was weiß ich, das Abwenden oder sonst irgendwas halt einfach auch nochmal leichter von der Hand geht. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden, gib ihn weiter und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest, wenn es heißt, der Reitschul-Podcast ist online und ich wünsche dir noch viel Spaß bei was auch immer du gerade tust.